Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wer ist Jesus von Nazareth? Was denkt ihr, wer er ist? Über das wurde diskutiert, die letzten 2000 Jahre auch heftig gestritten. Darüber hat man philosophiert, fantasiert. Ganz vieles wurde schon gesagt, wer Jesus eigentlich ist. Die Zeugen Jehovas, die sagen, er war der Erzengel Michael, lebte ein perfektes Leben. Mary Baker Eddy von Christian Science, die sagt, ja, er hat einfach den Christus verkörpert, so die Vorstellung von Christus, er war nicht Christus selbst. Bei New Age ist man der Meinung, dieser Jesus ist einfach der hat einfach perfekt gelebt, war ein gutes Vorbild, ein weiser Mensch, hat aber seine Weisheit irgendwo aus Indien oder Tibet abgekupfert. Auch im Islam ist Jesus nicht Gott oder Gottes Sohn, einfach ein Prophet, einer der Propheten, ein guter Mensch, der letztendlich im Interesse von Allah dann all die Christen, die auf dem Holzweg sind, am Ende der Zeit dann zu Allah zurückführen wird und sie von ihrem Irrglauben erlöst. In Bahai ist Jesus eine bessere Version von Mose, eine schlechtere Version von Mohammed. Im Hinduismus und Buddhismus ist Jesus einfach ein Avatar. In keiner Religion ist Jesus Gott und Erlöser für die Menschen. Was ist eigentlich im Judentum? Was glaubten die Juden zur Zeit von Jesus? Auch schon zur Zeit von Jesus wurde heftig diskutiert, wer ist dieser Jesus? Was haben die Leute geglaubt, wer Jesus ist? Jesus hat diese Frage seinen Jüngern gestellt. Wir lesen das im Markus-Evangelium Kapitel 8. Für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Das war die Meinung. Das wurde diskutiert. Das lag quasi auf dem Tisch. Und Jesus fragte sie dann, und ihr, für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Im Judentum zur damaligen Zeit wurde auch viel diskutiert und viele Menschen haben Jesus nicht erkannt als der, den er wirklich ist. Bis heute ist im Judentum Jesus ein falscher Messias, im besten Fall ein guter Lehrer und Rabbi. Was hat eigentlich Jesus selbst über sich gesagt? So viele Menschen haben in all diesen Jahren darüber diskutiert, wer Jesus eigentlich sei. Was hat Jesus denn selbst über sich gesagt, wer er ist? In dieser Serie Ich Bin schauen wir uns 7 Passagen an, in denen Jesus selbst von sich sagt, wer er ist. Und die große Frage, die über dieser Serie steht, ist, was, wenn Jesus wirklich gemeint hat, was er gesagt hat? Die Folgefrage, was, wenn das wirklich stimmt, was er gesagt hat? Und noch eine provokantere Frage ist, was bedeutet es dann für mein Leben, wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, wer er ist? Das beschäftigt uns in den nächsten Wochen in diesen 7 Ich Bin-Offenbarungen. Jesus sagt von sich, ich bin das Brot, ich bin der Weg, das Licht, die Wahrheit, die Tür, das Leben, ich bin der Weinstock und die Auferstehung und das Letzte, der Hirte. All das sagt Jesus von sich. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in das Evangelium, in der Erzählung nach Johannes. Ihr seht auf der nächsten Folie den Aufbau des Buches. Und es ist wunderbar konzipiert, dieses Evangelium hat eine wunderschöne Architektur, dieser Brief. Ihr seht hier einen Prolog und einen Epilog, also ein Vorwort und ein Nachwort in diesem Werk. Und ihr seht den Hauptteil in der Mitte und einen Scharniertext in der Mitte. Das ist die Architektur dieses Briefes. Und dominant und sehr auffällig in diesem ganzen Johannesevangelium ist immer wieder die Zahl 7. Die Zahl 7 steht für Vollkommenheit. Und wir haben dreimal ein Siebener-Paket in diesem Evangelium. Dreimal ein Siebener-Paket, die eine Behauptung aufstellen. Der ganze Brief ist so zu lesen, Jesus selbst stellt eine Behauptung auf. Durch diese dreimal Siebener-Gruppe sagt er, ich bin das. Und dann folgen wieder 7 Zeichen. Ihr seht, ich habe die so ungefähr platziert im Buch. Die 7 Zeichen, die geben dann die Beweise, dass diese Behauptung von Jesus wirklich stimmt. Wir werden einfach in dieser Serie eines dieser 3x7 Worte von Jesus herauspicken und einmal schauen, wer sagt eigentlich Jesus von Nazareth, dass er ist. Was ich heute mache mit euch, ich werde die 7 Zeichen, also die Beweisgrundlage mit euch anschauen. Und mein Ziel für diese Predigt und für diese Serie ist, dass du die Beweislage anschaust und an einen Punkt kommen kannst und sagst, die Beweislage, die ist so krass, die ist so deutlich. Ich will mich auf den Weg machen in den nächsten Wochen und einmal hinhören auf Jesus. Und sagen, wenn die Beweise so deutlich sind für das, was er gesagt hat, was er behauptet, wer er ist, dann möchte ich mich auf den Weg machen und einmal hinhören auf das, was Jesus sagt, wer er ist. Wir haben diese 7 Titel am Anfang im Prolog, diese 7 Quadrate, die ihr dort seht. Sind 7 Titel, die Jesus zugeschrieben werden. So beginnt das Evangelium, die erste Behauptungsgruppe, diese 7 Titel. Und das sind nicht irgendwelche akademischen Titel, wo Jesus gesagt hat, ich bin Professor, Doktor, Doktor, so und so, sondern das sind Erwartungen. Das sind Ämter, Prophezeiungen aus dem Alten Testament, wo Jesus sagt, ich bin das, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der König von Israel. Ich bin der Jesus aus Nazareth. All diese Dinge, die sind am Anfang so, diese 7 Titel, einfach mal eine Behauptung zum Anfang des Evangeliums. Und da geht es nicht eben darum, dass Jesus sich schmückt mit Titeln, sondern was die Message dort ist, ganz am Anfang. Die Juden, die haben gewartet, 400 Jahre und noch länger zurück, dass die Person endlich kommt, die diese Titel trägt. Und die Hauptaussage in diesem Prolog, in dieser ersten Behauptung ist, ich bin der, auf den ihr schon so lange wartet. Ich bin der, den ihr braucht. Das ist die Einleitung in dieses Evangelium. Und diese Einleitung stelle ich auch heute an den Anfang, auch für dein Leben. Vielleicht bist du suchend. Dann ist die Message vom Johannesevangelium an dich heute Morgen folgendes. Jesus sagt durch diese 7 Titel, ich bin der, auf den du schon so lange wartest und den du brauchst in deinem Leben. Vielleicht bist du suchend nach Erfüllung und Frieden, dann sagt dir Jesus heute Morgen, ich bin der, den du suchst. Und dann kommen 7 Ich bin Titel. Ihr seht die oben auch noch im ersten Hauptteil. Und das ist eine Anspielung auf das alttestamentliche, auf den alttestamentlichen Gottesnamen. Was Jesus hier in dieser zweiten Siebener-Gruppe eigentlich sagt, ist 7-mal Ich bin Gott. Durch die erste Siebener-Gruppe sagt er, ich bin der, auf den du wartest und den du brauchst. Und dann sagt er 7-mal Ich bin Gott. Und dann kommen die sieben Ich Bin-Gleichnisse, die wir in dieser Serie miteinander anschauen. Und im Kern geht es darum, in diesen Gleichnissen, dass Jesus sagt, ich bin deine Rettung. Das ist die krasse Behauptung, die Jesus macht in diesem Evangelium. Ich bin der, auf den du schon so lange wartest in deinem Leben. Ich bin der Gott, der dich rettet. Das sind die dreimal sieben Punkte, die Jesus in dieser Behauptung aufstellt. Und das ist eine krasse Behauptung. Wer unter uns könnte sagen, ich bin Gott? Und ich möchte den Beweisen in diesem Evangelium nachgehen, wo Jesus beweist, dass er wirklich Gott ist. Und es sind nicht meine persönlichen Beweise. Ich werde heute Morgen nicht sagen, ja, ich habe Jesus schon in einem Traum erlebt, dass er zu mir redet und deshalb weiß ich, dass er Gott ist. Oder ich habe schon erlebt, dass Jesus mich geheilt hat und darum weiß ich, dass Gott lebt. Oder dass ich sage heute Morgen, ich weiß, dass Jesus Gebete erhört und deshalb weiß ich, er ist Gott. Das sind nicht meine Beweise, die sind viel zu schwach. Die Beweise, die ich heute bringe, sind nicht meine Beweise, sondern die Beweise von Jesus selbst. Diese sieben Zeichen, die stehen heute in dieser Predigt. Und ich will einfach darlegen, was hier passiert ist. Ich muss hier eine Klammer aufmachen. Und zwar, ich gehe heute Morgen davon aus, dass was ich heute erzähle über diese Wunder in der Bibel wirklich so passiert ist. Wir haben an einer anderen Stelle in dieser Serie, glaubst du noch oder denkst du schon, in einer Predigt in 30 Minuten versucht zu zeigen, warum diese überlieferten Texte im Neuen Testament wirklich zuverlässig sind. Diese Texte, von denen wir lesen, sind wirklich Texte, die eine historische Tatsache vertrauenswürdig überliefern. Das ist nicht einfach eine Erfindung von später, die sich Leute ausgedacht haben. Wir haben das dort in dieser Predigt. Das setze ich heute voraus. Also die Behauptung, dass diese Dinge gar nicht stattgefunden haben und erfunden sind, ist nicht wirklich eine objektive Sicht auf diese Texte. Klammer zu. Gehen wir also in diese sieben Zeichen, die beweisen, die Jesus braucht, um zu beweisen, dass er wirklich Gott ist. Das erste Zeichen ist im Kapitel 2. Verwandelt Jesus 700 Liter Wasser in Wein auf einer Hochzeit. Bei diesem Fest waren Hunderte, vielleicht 1000 Menschen anwesend. Und Jesus hat, nachdem der Wein ausgegangen ist, 700 Liter Wasser nochmals zu Wein verwandelt. Das war eine Party. Und auch nach 3 Gläser Wein weißt du ganz sicher noch, ob du Wein oder Wasser trinkst. Diese Menschen haben das alle miterlebt. Hunderte von Menschen, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat. Da hat man darüber gesprochen, das war prüfbar, alle haben das erlebt. Es war also nicht einfach nur so ein Liter, ich war gestern im Zirkus Knie, dass er da einfach so eine Wasserflasche dann umgetauscht hat, so in einem Moment, wo niemand hingeschaut hat und haha, neuer Wein, sondern das waren 700 Liter, die kommen nicht einfach mal so schnell um die Ecke. 700 Liter Wein. Wer ist das, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Zeichen 2, die Heilung eines Kranken. Einmal war ein Kind von einem römischen Beamten todkrank und dieser kam zu Jesus und hat ihn gebeten, heile du mein Kind. Und Jesus hat zu ihm gesagt, geh nach Hause, dein Kind ist gesund. So über die Distanz, eine Fernheilung. Dieser Beamte ging nach Hause und sein Kind war gesund. Und er hat nachgeforscht und herausgefunden, dass das Kind zu derselben Zeit gesund geworden ist, als Jesus gesagt hat, dein Kind ist gesund. Was ist das für einer, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Zeichen 3. Jesus heilt einen Mann, der 38 Jahre an einer Krankheit litt. Dieser Mann war bekannt, der lag jeden Tag beim Stadttor. Die Menschen gingen ein und gingen aus und haben ihn gesehen. Die Menschen, die ihn seit Kind auf kannten, wussten, der war seit Kind auf krank. Und Jesus heilte diesen Mann. Und alle haben es mitbekommen. Der war nicht mehr an diesem Tor, an dem er seit Jahren gelegen hat. Was ist das für eine Person, die über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Das vierte Zeichen, Jesus vermehrt das Essen. 2 Fische, 5 Brote für eine Menge von 5000 Männern. Und da, wenn man die Frauen und Kinder dazu rechnet, 10.000 vielleicht. Aus 2 Fischen und 5 Broten. Das war keine Illusion. Die haben das gegessen, die haben das gesehen und miterlebt. Das kannst du nicht einfach faken. Da war auch kein, ich habe mir das dann vorgestellt, vielleicht so ein geheimer Bunker im Untergrund, wo dann die 12 Jünger dann unten waren, aufgereiht, so die Fische, 10.000 Fische und 20.000 Brote und die haben das inszeniert und dann gesagt, so, okay, gut, danke Vater und so weiter. Und dann haben die dann das Brot nach oben gegeben, so ganz heimlich und niemand hat es gemerkt. Sehr unwahrscheinlich. Wer ist das, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht und solche Wunder tun kann? Zeichen 5. Jesus heilt einen Blinden. Dieser Mann war von Geburt auf blind. Und jeder, der ihn kannte, wusste, er ist blind. Von Kind auf. Und Jesus heilte ihn. Wer ist das, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Zeichen 6. Das 6. Zeichen steht in diesem Mittelteil, in diesem Scharnierteil, weil es das stärkste und gewaltigste Zeichen von diesen bis hierhin 6 Zeichen ist. Und weil es eine Verbindung zu dem hat, was Jesus gemacht hat für uns. Was ist passiert? Da war ein Mann namens Lazarus und dieser Mann, der war todkrank. Er hatte 2 Schwestern, Maria und Martha. Und die eine Schwester, die kam zu Jesus und ließ ihm mitteilen. Maria, seine Schwester, sagte, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus sagte, durch diese Krankheit wird er letztendlich nicht sterben. Weiter ist uns überliefert, Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Und obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Hat also nicht wie bei diesem Jungen vom Hauptmann, von diesem römischen Beamten aus der Ferne gesagt, Lazarus sei gesund, sondern er hat gewartet. Bis zu dem Moment, wo Lazarus gestorben ist. Und als er gestorben ist, hat Jesus das gewusst. Da gab es kein Smartphone, kein Mail, das gekommen ist. Hey Jesus, Lazarus ist tot. Er hat es gewusst. So steht dann im Vers 14, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Und als Jesus dann in Bethanien ankam mit seinen Jüngern, war Lazarus schon 4 Tage tot. 4 Tage, diese Zahl 4 ist eine ganz wichtige Zahl in diesem Evangeliumsbericht. 4 Tage war Lazarus tot. Man könnte sagen, wieso 4 Tage? Wieso hat Jesus noch 2 Tage gewartet, bis er endlich dorthin gegangen ist nach Bethanien? Tod ist tot. Warum hat Jesus gewartet, bis dieser Lazarus 4 Tage tot ist, als er sein Zeichen gemacht hat? Schlicht und einfach darum, damit unmissverständlich klar war, dieser Lazarus war wirklich tot. Wir müssen wissen, wie die damalige Begräbniskultur oder Praxis stattgefunden hat. Man hat die Menschen dort nicht, wie bei uns heute, dass ein Arzt den Tod feststellt, dass man dann die Person, die Verstorbene, aufbahren kann, zum Beispiel auch zu Hause und noch Abschied nehmen kann. Aufgrund des Klimas hat man diese Person relativ unverzüglich in Tagesfrist bestattet. Jetzt gab es damals und gibt es heute immer noch folgende Phänomene. Es gibt den sogenannten Scheintod. Herzflimmern, flache Atmung, dass man das Gefühl hat, diese Person ist tot, aber ist gar nicht wirklich tot. Man nimmt einfach fast keine Atmung mehr wahr. Und eben, wenn man keinen Arzt hat, der dann den klinischen Tod feststellen kann, da kam es vor, dass diese Person dann zu Grabe getragen wurde und dann aufs Mal wieder auferweckt ist. Es gibt auch Nahtoderfahrungen, wo Menschen wieder zurückgekommen sind, relativ unverzüglich. Das ist meistens sehr schnell, nachdem der Tod eingetreten ist. Auch das wäre durchaus eine Option gewesen. Es gab in dieser Zeit einen Glaube, eine Überzeugung, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber dieser Gedanke war da in diesem Volk zu dieser damaligen Zeit. Wenn eine Person stirbt, dann kommt die Seele des Menschen und schwebt 3 Tage lang über dem Menschen. 3 Tage lang bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Verwesung äußerlich sichtbar geworden ist. Und wenn sich das Angesicht des Menschen verändert hat, dann war für die Seele definitiv der Moment, wo sie die Person verlassen hat und eine Wiederbelebung unmöglich war. So, das war die Überzeugung, die damals herrschte. Jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn Jesus so einen Tag, 2-3 Stunden nach dem Todesfall, so aus der Ferne gesagt hätte, ja, ist Lazarus, steh auf, dann hätten wahrscheinlich viele gesagt, ja, entweder war er nicht tot oder die Seele ist halt über dem Körper geschwebt und ist nun wieder zurückgekommen. Viele hätten dann vielleicht auch gesagt, ja, das ist ein typisches Lazarus-Phänomen. Nein, das Wort gab es natürlich noch nicht damals, ist aber nach eben nach dieser Geschichte benannt. Jesus kam zu Lazarus, als dieser 4 Tage tot war. Damit war für jeden und jede Person in diesem Zeitraum klar, Lazarus ist wirklich tot. Das heißt dann, Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Für alle war klar, dieser Lazarus ist so tot, wie man nur tot sein kann. Lazarus war nicht scheintot, er hat auch nicht irgendwie weitergelebt im Grab. Jesus sagt dann Folgendes, habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du meine Gebete erhört hast. Ich weiß, du hast mich immer erhört. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus und die Leute auf und lasst ihn gehen. Wer ist das, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Und jetzt kommt das 7. und gewaltigste Zeichen von allen. Kurz vor dem Epilog, kurz vor dem Schlussteil, kommt der Bericht von der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. Wir wissen aus den Überlieferungen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und als er tot war, da haben sie ihm einen Speer in die Seite gestochen. Und aus dieser Wunde kam Wasser und Blut. Der Beweis, Jesus war wirklich tot. so tot, wie man nur sein kann. Sie haben ihn ins Grab gelegt und die Überlieferungen berichten uns von den historischen Ereignissen folgendermaßen. In 1. Korinther 15. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Jesus ist 500 Menschen auf einmal erschienen. Das ist mathematisch sehr unwahrscheinlich. Das zu erklären mit einer Massenhypnose braucht aus meiner Sicht mehr Glauben, als an die Auferstehung zu glauben. Jesus ist diesen Menschen begegnet, 500 Menschen und dann den Aposteln und vielen, die haben heute noch gelebt, als er dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Das war überprüfbar. Die konnten das nachprüfen. Die Auferstehung von Jesus ist ein so gut dokumentiertes Ereignis. Auch wenn es aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht erklärbar ist, ist es dennoch aus meiner Sicht wissenschaftlich unseriös, die Auferstehung zu leugnen. Jesus ist vom Tod auferstanden und hat den Tod besiegt. Wer ist das, der über den Naturgesetzen der Schöpfung steht? Nach diesem Bericht und diesen sieben Wundern endet das Johannesevangelium vor dem Prolog im Hauptteil mit folgenden Versen. Die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat. Viele, die sind nicht aufgeschrieben, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Jesus hat diese Wunder gemacht, um uns den Beweis zu liefern, er ist wirklich Gott. Diese Dinge sind historisch zuverlässig aufgeschrieben, dass wir diese Dinge lesen können als die Beweisgrundlage für die Behauptungen, die er in diesem Buch macht, wenn er sagt, ich bin der, auf den du schon so lange gewartet hast. Ich bin der, den du suchst und brauchst. Ich bin Gott und ich bin deine Rettung. Das hat Jesus in dieser Beweisgrundlage dargelegt. Und ich wünsche und ich bete, dass du, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, an diesen Punkt kommen kannst und sagst, okay, diese Beweislage, die kann ich nicht einfach zur Seite wischen. Das kann ich nicht einfach leugnen. Diese Dinge, die sind geschehen und ich will an einen Punkt kommen, wo ich einfach mal objektiv hinschaue. Jesus die Chance gebe in den nächsten Wochen, wenn er sagt, ich bin der Weg zum Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Das ist mein Gebet und mein Ziel für diese heutige Serie, dass du zumindest an diesen Punkt kommst und dich aufmachst mit uns zusammen und Jesus zuhörst dem, was er sagt, wer er ist. Ich möchte beten. Jesus, du siehst gerade auch die Menschen, die dich nicht persönlich aus einer Beziehung kennen, die Zweifel haben, die Verletzungen erlebt haben und nicht glauben können, dass du der bist, der du bist. Wir möchten beten für diese Menschen, dass sie in den nächsten Wochen hinhören dürfen, dass du unsere Herzen aufmachst und dass wir hinhören dürfen. dass wir dir begegnen dürfen. Du sagst uns, wer du bist. Und danke, dass wir das annehmen durften, wir, die wir deine Kinder sind. Danke, dass du uns begegnest in den nächsten Wochen. Du bist ein guter Gott.